das hat die Latte ja hochgelegt. Ich werde gleich alle Antworten geben, alles klar. Aber bevor ich das tue, möchte ich eine Geschichte erzählen. Die habe ich vor kurzer Zeit gehört, die fand ich ganz lustig. Und zwar gab es einen Mann, der ist schon älter, etwas älter als ich, so Rentner, entspannt sich und ist am Fischen auf dem See. Also da gab es Wasser, es war Fischen auf dem See und sitzt und wartet und hält seine Angel so fest und plötzlich hört er eine Stimme: Heb mich auf! Und er guckt, was ist, sieht nichts, was ist los? Er denkt schon, muss ich mir Sorgen machen, höre ich jetzt Stimmen? Macht weiter, dann ein paar Minuten später wieder: Heb mich auf! Und er guckt und guckt und da sieht er tatsächlich da so ein Blatt, so ein großes Blatt und da ist so ein Frosch drauf. Und guckt, hä? Ja, du! Er sagt, was? Du kannst reden? Ja, natürlich. Okay. Heb mich auf, sagt der Frosch. Dann sagt er, was ist los? Ja, ich bin verzaubert. Du musst mich aufheben und mich küssen und dann werde ich die schönste Frau, die du je gesehen hast und ich werde dich heiraten. Und dachte, guckt ihn so an, guckt an. Nimmt den Frosch, guckt ihn so an und steckt ihn in die Tasche. Und dann hört es aus der Tasche: Ey, was machst du? Heb mich auf! Hast du nicht gehört? Ja, gib da raus. Ich hab dir doch gesagt, küss mich und ich werde die schönste Frau, die du je gesehen hast und ich werde dich heiraten. Er guckt ihn so an und sagt: Weißt du was? Ich bin 83. Zum Heiraten bin ich eigentlich zu alt. Aber ein Frosch, der reden kann, das finde ich cool. Steckt ihn weg. Sehr unchristlich, muss ich sagen, was der alte Mann da getan hat. Ich hätte ja wenigstens den Frosch genommen und dann jemand anders gegeben, das brauchen kann. Naja. Aber diese Geschichte hat rein gar nichts mit der Predigt zu tun. Also, genau. Aber immerhin, das macht uns ein bisschen locker. Wasser aufs dürre Land. Ja, die Karin hat es ja schon gesagt. Ich glaube, dieses Thema von geistlicher Dürre oder geistliche Dürrezeiten, das trifft uns ab und zu mal. Und ich denke, jeder, der ein paar Jahre Christ ist, hat das auch schon mal erlebt. Und früher oder spät, ja, vielleicht, ich hoffe, dass es nicht so viele von euch jetzt betrifft, aber manchmal ist es gut, dass man ja trotzdem sich damit beschäftigt und dann vielleicht, wenn man später da mal reinrutscht, dass man dann sich erinnert. Und oder vielleicht, man hat Freunde, die da drin sind und wo man dann helfen kann. Oh je. Gut, also, dürre Zeiten. Ich glaube, diese Zeiten, wo man denkt, ist in der Wüste, das gibt's auf jeden Fall. Und manchmal sind das so kleine Dinge, ein paar Tage, wo es einem schlecht geht. Das ist nicht weiter schlimm eigentlich. Und das liegt mit allen möglichen Dingen. Aber worüber ich sprechen möchte heute, sind Dinge, die etwas länger dauern. Also wo man redet über, ja, vielleicht Monate, viele Monate vielleicht. Und dann geht's eigentlich um andere Themen. Und das fängt vielleicht langsam an, aber dann... Man wird innerlich müde, frustriert, die Motivation lässt nach, die Vision, was mache ich hier überhaupt? Früher hatte ich doch mal Freude und Energie dabei. Vielleicht nach einer Zeit fragst du dich, wieso fühle ich mich so? Ich stecke fest. Ja, wie ist das gekommen? Und oft, ich rede da auch aus Erfahrung, kommt dann der Punkt, wo man sagt, eigentlich schäme ich mich. Ich habe was verloren. Früher war das doch mal anders. Warum bin ich jetzt so drauf? Warum fühle ich mich jetzt so kalt? Ich war doch früher mal so, ja, ich habe mich lebendiger gefühlt, hatte auch gedacht, ich kann mehr geben. Wo ist das geblieben? Und was ist überhaupt das Problem? Wenn mich einer fragt, was ist das Problem? Warum? Ich weiß es gar nicht. Die Freude sickert so langsam weg und ja, manchmal hat man dann keine große Hoffnung in die Zukunft, dass das besser wird und so weiter. Und so landen wir in eine Krise, vielleicht auch eine Glaubenskrise. Woher kommt sowas? Ich glaube, dass wenn Wüstenzeiten länger dauern, dann haben sie auch eine Ursache. Dann steckt was dahinter und das ist dann ja manchmal wichtig, das rauszukriegen. Und manchmal ist es tatsächlich in gewisser Weise, das muss ich vorweg sagen, auch wenn das nicht das Thema der Predigt ist, aber manchmal ist es tatsächlich auch unsere eigene Schuld. Im Sinne von, für manche, wenn wir wirklich schlechte, unweise Entscheidungen treffen, quasi unser eigenes, ich will nicht sagen Grab, aber unsere eigene Höhle graben, wenn man viel dumme Entscheidungen trifft, dann hat man ja, muss man ja irgendwann die Frucht ernten sozusagen. Ne? Und wer sich von Gott entfernt, landet letztendlich in der Wüste. Es kann auch schon mal länger dauern, bis es mehr uns merkt, aber so ist es einfach. Ne? Also das ist klar. Aber oft ist es gar nicht so der Fall, was uns so betrifft. Oder wenn es wirklich, ja, sage ich mal, Schuld gibt, die dich bedrückt, wenn irgendwas gewesen ist und man hat das noch keinem gesagt, keiner weiß Bescheid oder irgendwie was bedrückt dich und du hast mit keinem geredet, auch mit Gott nicht. David sagte mal, als ich meine Sünde verschwieg, verdorrten meine Gebeine. Ja, das ist auch so ein Beispiel. Da kann es einen schon in die Wüste treiben. Ne? Und natürlich hilft da nur eins, zu Gott gehen und das gestehen, wie bei David die Geschichte aus auch. Das war damals die Geschichte mit Bathseba, seinem Ehebruch und Mord. Und dann vergibt Gott und es geht wieder weiter. Ne? Und das ist klar, dann fällt einem die Last davon ab. Aber manchmal gibt es auch weniger direkte Gründe. Und manchmal kommt was von außen, wie ein Schicksalsschlag oder Enttäuschungen, die lange sich anbahnen, die vielleicht über Zeiten sich entwickeln, Beziehungen kaputt gehen. Und du fragst dich, wie konnte das passieren? Vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott. Manchmal, ich sag's mal, als Christ hat man, glaube ich, oft, gibt's irgendwo mal so einen Punkt, wo sich das Gottesbild ändert. Ich dachte, es ist einfach, ich bete und alles ist gut. So war das doch früher, als ich mich bekehrt habe. Und plötzlich ist das nicht mehr so. Und dann denkst du, ja, was ist denn jetzt? Habe ich mich getäuscht? Ja, getäuscht im Sinne von so einfach, Gott nimmt nicht alles weg. Ja, stimmt. Und dann ist man vielleicht enttäuscht. Gemeinde wird Routine. Und dann haben wir das Gefühl, das habe ich ja eben vorhin erwähnt, haben wir das Gefühl, wir stecken fest. Manchmal sind es unsere eigenen falschen Gedanken. Falsche Gedanken im Sinne von, ja, ganz falsche Vorstellungen. Zum Beispiel vielleicht der Gedanke, aus mir wird nichts oder ich komme nicht raus. Dieses, ich habe gar keine Hoffnung mehr und ich komme auch nicht damit zu Gott. Ich bin alleine, sitze im Loch. Vielleicht für Jugendliche ist das eine spannende Frage, was wird mal aus mir? Ich weiß, dass einige heute, ich weiß nicht, ob das heute schwieriger ist wie früher, aber ich kenne einige, die so im 20er, frühe 20er sind, die fragen sich, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist auch eine schwierige Sache. Das kann einen schon mürbe machen. Oder, das gibt's leider auch oft, ich fühle mich schuldig, bin's aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das dann selber unterscheiden könnt, aber es gibt ja diese Geschichten wie zum Beispiel, der Vater ist jähzornig und die Kinder denken, sie sind schuld. Ja, solche Arten von Dinge, wo man das auf sich zieht und das stimmt gar nicht, das ist gar nicht meins. Aber ich denke, und das war ja der Abschnitt, ich denke falsch und das treibt mich in Trockenheit und treibt mich weg von Gott. Ich denke, ich bin nicht genug, ich tue nicht genug und so weiter und so weiter. Ich habe genug davon geredet, glaube ich, für den Symptomen. Ihr wisst ungefähr, was gemeint ist und ich glaube, je nachdem, wenn ihr selber irgendwo so eine Erfahrung habt oder vielleicht drinsteckt, dann wisst ihr ja selber auch, was bei euch der Fall ist. Und es macht uns mürbe, ganz klar, nimmt uns die Freude, manchmal macht es uns zu knurrigen Christen, die ein bisschen was zu meckern haben oder dann fangen Leute an zu kämpfen um Präferenzen oder was weiß ich. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir dann zum älteren Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn werden. Aber gut, jetzt kommt ja eigentlich, wie Karin das schon sagte, jetzt müssen ja die Antworten kommen und deswegen habe ich drei Punkte, die mir mal geholfen haben, die ich mit euch teilen wollte. Was kann man tun? Was hilft dann? Und ich sage das jetzt nicht so, dass das so war wie, ach, dann habe ich mir das überlegt und dann nach 10 Minuten kamen mir die drei Dinger und dann habe ich die aufgeschrieben, dann war alles gut. Sondern das hat schon gedauert. Manchmal, also ein Gedanke pro Woche. Ja, so eine Idee pro Woche oder noch weniger. Kann also sein, wenn das euch auch betrifft, dass Gott manchmal gibt uns Gedanken, die ein bisschen wachsen müssen in uns. Das ist eine gute Sache, bis sie wirklich stark werden, wie ein kleines Pflänzchen, was auch Zeit zum Wachsen braucht. Bevor ich dazu komme, ein paar Vorbemerkungen. Also erstmal glaube ich, ist es zu wissen auch, dass Dürrezeiten nicht nur schlecht sind. Weil sie zeigen uns unsere, ja, wie es aussieht, und sie treiben uns oft auch darin, tiefer zu gehen. Manchmal es fallen dann Dinge ab, die wir so immer so wichtig fanden. Manchmal, wenn man so richtig eine Frustzeit hatte, dann lässt man auch mal Sachen sein, die einen jetzt die ganze Zeit so gefüllt haben. Vielleicht muss ich nicht jeden Samstag 4 Stunden Fußball gucken oder was immer das ist. So manche Dinge fallen dann ab und das ist eine gute Sache. Gott will uns tiefer führen. Also das Gute zu sehen darin und die Möglichkeit ist auch ein wichtiger Schritt, glaube ich, am Anfang. Und auch, ja, es ist gut, Disziplin mal wieder zu haben, Bibel zu lesen, sich Zeit zu nehmen oder was anderes zu lesen, was einen inspiriert, ist alles wichtig. Aber davor kommt oft ein Punkt von Motivation. Und zwar im Sinne von, vielleicht wenn man es so sagen würde, ich fühle mich so müde, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob ich noch Lust habe, weiterzumachen. So kann man sich einfach fühlen. Eigentlich will ich vielleicht gar nicht mehr. Warum? Wie? Also diese Art von Gedanken gehen einem im Kopf, ja. Und an dieser Stelle habe ich schon angedeutet, haben mir 3 Gedanken, wesentliche, wesentliche Gedanken geholfen. Und das erste ist, Gott ist gut und er will das Beste für dich und die Welt. Gott ist gut, wirklich gut und er will das Beste für dich und die Welt. Und ich glaube, dass das eigentlich der erste große Punkt ist, wo es mit anfängt. Vielleicht haben wir uns zurückgezogen, wir schauen ein bisschen zu, was da so passiert, ist nicht mehr im Rennen und denken, ich weiß auch nicht, ob das alles so gut ist. Man fühlt sich, man ist irgendwie draußen und vertraut Gottes Güte auch nicht mehr und seine Liebe zu uns. Und ich glaube, wenn das verloren geht, dann ist das das erste Problem. Und ich glaube, wir müssen in diesen Zeiten lernen, was das wirklich heißt. Sogar wenn ich in der Wüste bin und es ist auch noch nicht draußen, Gott ist gut trotzdem, in dem Moment auch und will das Beste für dich und für die Welt. Für dich, weil es natürlich dich betrifft, weil es uns betrifft und das macht einen großen Unterschied. Ob ich denke, ich bin auf der Welt, um für Gott zu arbeiten, vielleicht bin ich da gelandet bei dieser Einstellung, bei dieser Einschätzung, oder er liebt mich wirklich und ich habe nur etwas vergessen. Und auch für die Welt. Ich glaube, für mich jedenfalls war das mal wirklich wichtig. Man denkt manchmal, ja, was machen wir in der Gemeinde hier? Wir sitzen da immer so schön zusammen, aber was tun wir für die Welt? Gott will wirklich, es gibt so viel, ja, auch bei uns ganz in der Nähe, Leute ohne Hoffnung, verzweifelt, mit viel Verzweiflung und so weiter. Gott will wirken, will das Beste für die Welt. Und dass wir ein Teil davon sind, davon sein sollen, ist eine wichtige Sache. Und das motiviert wieder. Gott ist gut und will das Beste für dich und die Welt. Manchmal hilft es auch, glaube ich, mit jemandem mal wirklich drüber zu reden, wenn man so das Gefühl hat, ich bin allein, oder es mal richtig rauszulassen, also allein im Sinne von in der Wüste. Ich weiß nicht, ob du jemand hast, ist aber eine ganz wichtige Sache, glaube ich, eine Person zu haben, wo man wirklich ehrlich sein kann und offen reden, auch wenn es mal so ganz schlecht läuft sozusagen, ne? Und wenn du jemanden nicht hast oder im Hauskreis, ein Pastor ist auch eine gute Idee, mit dem mal zu reden. Die sind ja gerade heute nicht da, aber die haben immer Zeit für euch. Aber gut, das war der erste Grund. Und ich glaube, irgendwie scheint es besonders schwierig zu verstehen zu sein. Also ging mir das so, ich glaube, das höre ich auch immer wieder von anderen. Was heißt es wirklich, im Herzen zu verstehen? Ne? Wir können den Satz wiederholen, aber was heißt es im Herzen? Dass Gott gut ist und mich liebt, was das für mich heißt. Und deswegen mein Rat, bete, wenn dir das auch nicht so ganz klar ist, bete, dass Gott dir das zeigt, in dir wachsen lässt. Und dass das das wirklich warm macht und dass das wirklich dein Leben verändert. Weil das ist eine Grundlage, die eine Grundlage ist für alles andere. Der zweite Punkt, wenn Gott dich zu etwas beruft, heißt es nicht, dass du es selber machen sollst. Wenn Gott dich zu etwas beruft, heißt es nicht, dass du es selber machen sollst. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Es gibt ja so verschiedene Persönlichkeiten. Ich bin so ein Typ, der irgendwie, ja, erstes Kind, kennt ja diese Muster, will immer was machen, will immer was leisten und dann ist meistens nicht zufrieden mit sich selbst oder will vielleicht mehr oder so. Ich weiß nicht, wir haben mal, ich kann mich erinnern, hat mal jemand gefragt, wer ist so richtig zufrieden mit seinem Leben als Christ? Da waren 500 Leute im Raum, hat ein einziger aufgezeigt und bei dem wusste man es auch, das war ein Komiker, der hat das nicht ernst gemeint. Das ist einer von Super 2. Ja, ich bin super. Nee, aber sonst normalerweise würden wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde da wahrscheinlich nicht aufzeigen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Und zu, was heißt es, wenn Gott durch mich wirken will? Wie ist das zu erleben, dass das wächst? Ja, das hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist, er will mich verändern. Ich glaube, wir sind an so manchen Stellen sind wir auch ein bisschen kaputt. Also kaputt im Sinne von ein bisschen verkorkst. Ich sage das mal so allgemein für uns alle. Ich bin mir ja selber auch dabei. Also so ein paar Stellen haben wir einfach hier und da mal was abgekriegt im Leben, haben vielleicht eine Delle, die uns nicht gut tut oder eine Schwäche. Und viele Dinge sind auch, also im Sinne normal, wie okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, ist okay. Deswegen haben wir ja einander, dass wir uns gegenseitig helfen. Aber es gibt Dinge, die uns wehtun. Es gibt Dinge, die uns kaputt machen oder andere Leute kaputt machen. Unsere Gewohnheiten, die andere kaputt machen. Und das ist nicht gut. Und Gott will das erneuern. Und das ist der erste Teil. Er will dich verändern. Und manche denken, das Evangelium, das ist dafür da, dass man sich bekehrt. Ne? Genau, da ist es, Jesus hat alles für dich getan, du brauchst nur sagen, ich komme und dann ist alles gut, so ungefähr. Und danach muss ich an mir arbeiten. Ja, dann muss ich an mir arbeiten, dann muss ich viele Bücher lesen und dann muss ich besser werden und geistlich reifer werden und so weiter und so weiter. Das ist alles richtig, aber an sich arbeiten, an sich dauernd rummäkeln, ist nicht gesund. Ich glaube, was gut ist, wie sich in die Sonne setzen. In die Sonne setzen heißt, ich setze mich in die Sonne und dann werde ich braun. Also, ich finde eigentlich braun, finde ich gut. Also, das ist gut, das ist angenehm. Man lässt sich von Gott bescheinen und das hilft uns und sein Licht und seine Worte und so weiter. Wie Jesus auch sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Das macht uns neu. Ja, das kommt von außen, nicht ich selber. Und dann, wenn ich mich zufrieden mit mir bin, dann komme ich mal wieder. So soll es nicht laufen. Zum Beispiel im Römer 12 steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln, passiv, durch die Erneuerung eures Denkens und damit ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Aber eben auch, was in Philipper 1,6 steht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das könnt ihr wissen, darauf könnt ihr euch ausruhen. An manchen Stellen müssen wir halt lernen, das anders zu sehen, neu zu denken und Gottes Maßstäbe aufzunehmen. Aber dieses, ich muss nicht mich selber verbiegen sozusagen. Wenn ich wirklich ein Problem habe, gehe ich zu Gott. Ich gehe auch vielleicht mit jemand anders mal zusammen. Ich kann beten und er wird mich erneuern. Jesus macht mich heil. Jesus macht mich frei. Das ist wichtig. Das ist der erste Punkt, er will mich verändern. Der zweite ist, er will durch dich wirken. Wir waren ja bei dem Thema, wenn Gott etwas zu dich etwas beruft und beruft im Sinne, was oft du auf dem Herzen hast, was du denkst, oh, das wollte ich immer machen oder das mache ich in der Gemeinde. Und du fühlst dich müde dabei und schwer ist es geworden. Ja, warum ist es schwer geworden? Bist du an dir selber am Rummäkeln oder das andere? Er will durch dich wirken. Wie ist das? Wir tun viele Dinge vielleicht und ganz praktische Dinge müssen natürlich getan werden. Aber so das Geistliche, die geistliche Frucht können wir ja nicht machen. Jesus hat ja mal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn man das so denkt, ja natürlich kann ich ohne ihn was tun. Ich meine, ich gehe zur Arbeit, ich persönlich programmiere, andere Leute machen Tische, gehen, wie auch immer, was wir an der Arbeit tun. Alles Mögliche können wir tun ohne Jesus, aber wir können nicht geistliche Frucht produzieren, das macht ja er in uns. Und dieses, dass wir uns nicht anstrengen und abstrampeln, sondern er durch uns wirken kann, ist eine ganz andere Art auch, zum Beispiel für mich jetzt hier, vielleicht Stühle stellen, da braucht man nicht drüber nachdenken sozusagen über diesen Unterschied, aber jetzt für mich zum Beispiel heißt es, habe ich mir 1000 Gedanken gemacht, welches Wort soll ich nehmen oder kann ich entspannt sein, sagen, Gott, jetzt bin ich hier, du kannst mich benutzen, kannst mich inspirieren, nicht jedes Wort steht auf dem Zettel, ne? Ich kann entspannt sein. Und das könnt ihr auch, wenn ihr in eurem Leben seid, wenn ihr mit Leuten begegnet, wie kann ich jemand was von Jesus erzählen, wie kann ich jemand was Gutes tun? Er will durch dich wirken und dich inspirieren. Und es gibt einige Geschichten, die in der Bibel das zeigen. Zum Beispiel kennen wir alle diese Geschichte von Maria und Martha. Ne? Da, wo Maria sitzt mit Jesus und Martha wuselt rum und beschwert sich, dass Maria nicht hilft. Und dann sagt hier, Maria soll helfen und sagt Jesus, nee, Maria sitzt hier und hört mir zu und sie soll da sitzen bleiben. Ne? Und da denkt man so, ja, die sitzen da am Lagerfeuer und das ist so schön. Und Jesus sagt, ja, die Maria darf am Lagerfeuer sitzen bleiben und eigentlich das Essen nicht so wichtig, machen wir später. Ich glaube, es geht um viel mehr an der Stelle. Es geht darum, wenn ich rumlaufe, und arbeite für Gott vielleicht sogar. Aber was habe ich im Herzen? Ja? Maria sitzt und hört Jesus zu. Und weil sie ihm zuhört, das ist wie mit der Sonne, was ich eben sagte, ne? Sich von der Sonne bescheiden lassen, braun werden. Ich nehme das auf, was Jesus sagt. Und das geht in mein Herz. Sein Wort sind Geist und Leben. Das lebt in mir, das macht mich warm, das macht mich lebendig. Und dann habe ich das im Bauch sozusagen oder im Herzen, was ich weitergeben will. Und das ist Jesus wichtiger, weil daher kommt das Leben. Und deswegen hat er das gesagt. Also das Zuhören, das sich von ihm auf ihn einwirken lassen sozusagen, das ist wichtig. Und die Geschichte mit Weinstock und Reben kennt ihr ja auch, wenn man abgehängt ist, vertrocknet man. Also, das geistliche Leben ernähren, finde etwas, was dich geistlich inspiriert. Vielleicht brauchst du was Neues und man braucht verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten. Ich lese immer viel nebenbei. Ich habe auch so, auf YouTube gibt es viele tolle Predigten und manchmal hat man so bestimmte Leute, die man gerne hört und dann nach einer Zeit ist jemand anders mal dran, weil das so die Schwerpunkte sind, die einem gerade helfen. Aber das finde was dich inspiriert in der Zeit. Und das, was es auch immer ist, das dich geistlich ernährt sozusagen. Wenn Gott dich beruft, heißt es nicht, dass du es selber machen sollst, denn das macht uns mürbe. Und wie gesagt, da muss man drüber nachdenken, was heißt das für mich und so weiter. Aber wenn wir das wirklich verstehen, dann wird uns das echt befreien. Und dann der dritte Punkt. Ich glaube, es gibt die Gefahr, wenn man so ein bisschen, wenn man in der Wüste ist oder man ist müde geworden, dann ist so ein bisschen die Gefahr, ach, ich setze mich mal an den Wegesrand und guck mal zu, wie das so da weitergeht. Und die Leute, die laufen da so vielleicht im Rennen oder die gehen da so vorbei und ich guck mir das mal an, was hier so läuft. Und vielleicht mache ich auch mal wieder mit, aber ich ruhe mich erstmal aus. Es ist kein Problem, mal zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel irgendeinen Dienst 10 Jahre lang gemacht oder 5 oder wie auch immer und es ist Zeit aufzuhören. Das ist okay, natürlich, das meine ich nicht. Und es gibt auch Veränderungen, wo etwas mal wirklich zu Ende ist und was man gemacht hat. Und es ist auch gut so, Schluss zu machen, wirklich mal ein halbes Jahr nichts zu machen und dann was Neues anzufangen vielleicht. Das kommt auch, das sieht man nicht sofort. Man muss nicht von einem ins andere nahtlos rüberspringen. Das meine ich nicht. Nee, es geht darum, habe ich mich zurückgezogen aus dem Rennen, aus dem Wirken Gottes sozusagen. Und ich glaube, da ist es hilfreich, so einen bewussten Punkt der Entscheidung zu finden und zu sagen, Gott, ich will mich wieder ganz reingeben. Und dieses sich rausziehen kann schleichend sein. Ja, dann, ihr wisst selber, wenn es euch betrifft, wisst ihr selber, was die Punkte sind oder wie es passiert. Zieh dich nicht zurück. Und wenn das passiert ist, stell dich wieder ihm ganz neu zur Verfügung. Ich habe mal auch so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, Gott, wenn du mit mir, also da war ich so richtig vertrocknet, dann denkst du, ich bin Wüste, ich bin wie das andere Bild, was da vorhin war, was ich gar nicht angeguckt habe. Das da, genau. Und zwar ohne das Grüne in der Mitte. So habe ich mich gefühlt. Und da habe ich gedacht, ja, was soll Gott mit mir machen? Wie kann ich jetzt irgendwas machen? Aber er kann. Und er hat Wasser. Er hat jede Menge Wasser. Und ihr wisst ja, wie das ist in der Wüste, im realen Leben auch. Wenn das mal regnet in der Sahara, plötzlich, man weiß nicht woher, woher kommt das ganze Leben? Plötzlich kommen Tiere. Was haben die gemacht die ganze Zeit? Da wächst was, da wird grün. Wo ist das gewesen die ganze Zeit? Da war Sand, jahrelang Sand. Und da, wenn der Regen kommt, plötzlich wächst da was. Man wundert sich, irre, wie widerstandsfähig die Natur ist, wie Gott das so geschaffen hat. Umso mehr bei uns ist es so. Gott kann mit der Wüste was machen und es wächst schnell wieder. Und das, was wir dann tun können und dürfen, ist zu sagen, Gott, ich bin hier, auch wenn ich so aussehe, nimm mich, wie ich bin. Und ich glaube, dass in dem Moment auch wieder die Freude wiederkommt und die Beziehung zu Gott neu und frisch wird. Auch wenn das praktische Leben und was immer dann daraus kommt, das wächst und ist alles toll, das dauert seine Zeit. Aber es fängt was Neues an, ganz klein, vielleicht tatsächlich wie diese eine Pflanze da. Die erste grüne Pflanze. Und Gott gibt dir vielleicht einen neuen Traum. Manche, es ist verschieden, manchmal hat man so ein Ding, das ist mein Ding, das ist meine Vision, das möchte ich tun. Oder Gott hat mich, das ist mein, ja, wie soll ich sagen, mein Ding, was ich tue für Gott. Ne? Und vielleicht ist eine Sache zu Ende gegangen und es kommt was Neues. Oder das Alte kommt wieder und mit neuem Leben. Aber eins ist wichtig zu wissen, auch wenn du dich so wüstenmäßig fühlst, Gott hat mit dir was vor. Und du hast die Wahl, will ich die nächsten 10, 20 Jahre, je nachdem wie alt man ist und wie viel noch man so vor sich hat, einfach so durchhängen und irgendwie mitlaufen, oder will ich mittendrin sein? Und eins kann ich euch sagen, wenn man nicht mittendrin ist, dann macht es keinen Spaß. Also dann hat man keine Freude. Es geht ja auch nicht nur um Spaß, es geht ja darum, was bleibt übrig von unserem Leben? Ich glaube, was hinterlassen wir in der Welt? Und ich glaube, da möchten wir alle, wir wirken ja auch so, ne? Wir möchten was Gutes tun. Das ist ja in uns drin. Und Gott hat mit dir was vor. Und eine Wüstenzeit ist gut, wenn wir durchkommen und dadurch was gewinnen, wenn Dinge von uns abfallen, wenn vielleicht sich was erneuert, wenn ich Sachen mal loslassen kann, die mich vielleicht gebunden halten die ganze Zeit, wenn sich was Neues tut. Ich glaube, es gibt in dem allen ein Geheimnis, was diese drei Punkte zusammenfasst noch. Und das finde ich noch vager, und ich muss euch gestehen, ich bin sehr unzufrieden mit mir, dass ich euch das nicht besser erklären kann, aber es ist nun mal so. Aber für mich, ich fasse das so zusammen, lerne mit ihm und von ihm zu leben. Und mit ihm heißt eben, statt für ihn zu arbeiten, aus ihm herauszuleben. Liebe Gott und seine Liebe zu mir, das kommt zuerst. Das, was Jesus sagte, das ist das höchste Gebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, dass Gott uns liebt. Damit hat alles angefangen. Da hängt alles dran. Und von ihm heißt das Bild mit dem Weinstock. Ich habe es gesagt, daher kommt der Lebenssaft. Also nochmal, die drei Punkte. Gott ist gut, will das Beste für dich und für die Welt. Wenn Gott dich zu was beruft, will er nicht, dass du es unbedingt alleine machst, sondern gar nicht, sondern dass durch ihn, dass er durch dich wirkt. Das ist ein wichtiger Punkt, das zu lernen. Und das Dritte ist, wenn du dich zurückgezogen hast, spring wieder voll rein. Ich möchte euch entlassen, sozusagen, mit diesen Worten. Und es ist etwas übertrieben, nimmt das nicht auf die Goldwaage. Ich habe es mal so genannt, das Evangelium für Christen. Im Sinne von nicht mehr rackern oder nicht mehr Trockenzeit, sondern was Jesus sagt, hier. Kommt zu mir, jetzt denkt mal an dich, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch heißt ja, dass ich sage, wie, wo es lang gehen soll. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bezieh das mal ganz persönlich auf dich. Wie gesagt, wenn du in der Wüste steckst, bezieh das mal ganz persönlich auf dich. Und das wird nicht in ein paar Minuten erledigt sein, so zwischen hier und unten Kaffee oder so. Das braucht ein paar Wochen zum Wachsen in dir. Ja? Gib das ruhig der Zeit. Was heißt denn das alles? Und was heißt es für dich? Ja, und das sind eigentlich die Punkte, die mir wichtig waren. Gott segne euch, wenn ihr in der Wüste seid, dass ihr den Weg findet, da rauszukommen, in der guten Weise. Und ich wünsche euch sehr auch, redet miteinander darüber, oh, das rutscht hier weg, und helft einander, damit klarzukommen. Gott hat einen Plan und hat wirklich ein großartiges Leben für euch, vor euch. Und wenn man in der Wüste ist, sieht man das manchmal nicht. Eine letzte Geschichte. Wir waren mal mit Freunden, die waren Missionare, ich glaube, in Afrika, die waren zu Besuch und wir wollten denen was Gutes tun. Da ist, komm, wir fahren mit euch nach Bayern zum Eibsee. Ich weiß nicht, wer den kennt, Eibsee, da Garmisch-Partenkirchen, ganz toll, so ein richtiger schöner Bergsee. Und wir sind da hingefahren im Nebel, im Dunkeln. Das heißt, du fährst 10-mal, 100-mal links, rechts und irgendwann kommst du an und sitzt im Hotel, man sieht nichts. Das war so wirklich 50 Meter Sicht maximal. So sind wir da angekommen. Nichts gesehen, keine Berge, gar nichts. Ne? Kannst dir vorstellen. Und so geht man dann halt ins Bett. Da sind wir ja hingefahren, ganz deprimiert. Irgendwie, jetzt fahren wir die ganze Zeit. Jetzt sind wir angekommen und man sieht nichts. Das ist doch echt Mist. Gehen wir ins Bett. Am nächsten Morgen wachen wir auf. Und strahlender Sonnenschein. Und da ist der See und der Berg bis zum, wie heißt der höchste nochmal? Zugspitze, richtig. Da unten da. Genau. Und ich finde es ein interessantes Bild. Weißt du, der Berg war die ganze Zeit da. Der See war die ganze Zeit da. Wir haben ihn nur nicht gesehen. Wir haben nur Nebel gesehen. Und so ist es manchmal auch mit der Wüste. Das Leben ist da. Was dahinter liegt, ist auch da die ganze Zeit. Wir haben es nur nicht gesehen. Und es ist aber da und Gott wartet darauf. Und wenn wir uns zurückziehen und sitzen bleiben, dann kriegen wir es nicht mit. Und wenn wir es schaffen, hochzukommen und zu sagen, ich bin wieder dabei, dann können wir das sehen. Und dann sehen wir auch, was vor uns liegt und was Gott für uns hat als nächsten Abschnitt. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.